Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host. Und ich freue mich heute tierisch über das Gespräch mit dem Dima Honter. Dima und ich kennen uns jetzt schon fast 3 Jahre, würde ich sagen, ungefähr. Und war einer der ersten Touchpoints, die ich damals auf LinkedIn hatte. Aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu, zu dieser Story. Dima ist inzwischen oder immer noch bei Zipgate. Und wir wollen heute vor allen Dingen darüber sprechen, wie er mit Zipgate gemeinsam auch nochmal intern etwas ausgegründet hat, aber da kommen wir dann gleich auch nochmal zu. Bevor ich jetzt zu viel verrate, Dima, wer bist du denn? Erzähl doch nochmal ein bisschen was über dich und was genau machst du bei Zipgate?
Hi Dima, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Es ist mein erster Podcast hier und umso mehr freue ich mich, dass wir hier zusammensitzen und ich ein bisschen was über Zipgate erzählen kann. Ich bin der Dima, ich bin seit ca. 7 Jahren bei Zipgate, betreue mittlerweile den Enterprise-Bereich, sprich arbeite als Head of Enterprise Sales und durfte die Erfahrung machen, mit dem Klink-Startup, so gesehen als Inhouse-Startup, an den Start zu gehen, durfte alle Schwierigkeiten, alle Hürden meistern. Und falls ihr Zipgate noch nicht kennt, Zipgate ist ein innovativer Telekommunikationsdienstleister, der flexible Telefonielösungen für Geschäftskunden anbietet.
Fitch hast du nach 7 Jahren auf jeden Fall schon drauf, finde ich gut. Jetzt habe ich ja gerade schon ein bisschen angeteasert, Dima. Wir beide kennen uns von LinkedIn. Mhm. Vielleicht das einfach nochmal so ein bisschen auszuholen. Ich habe vor knapp 3 Jahren ja bei Pleo angefangen, habe mich damals sehr mit dem Thema Agile Sales auseinandergesetzt und habe geguckt, wie kann man Agile im Vertrieb mit implementieren und was gibt es da für Möglichkeiten, weil ich kann es nur aufs Produkt. Und hat damals zwar, glaube ich, sogar einer meiner ersten LinkedIn-Posts, die ich verfasst habe, und hatte gefragt, wer kennt sich denn damit aus? Und da hast du dich gemeldet, da habe ich mich tierisch gefreut und du warst tatsächlich auch die erste Person auf LinkedIn, mit der ich mich dann wirklich mal one-to-one auf dem Coffee-Chat getroffen habe und wir uns mit dem Thema ausgetauscht haben. Und finde es stark, dass wir heute noch irgendwie miteinander verknüpft sind und uns immer noch sehen und immer noch ab und zu sprechen, weil das zeigt mir einfach auch, was für coole Leute einfach auf LinkedIn unterwegs sind und wie man darüber sein Netzwerk wirklich gut aufbauen kann und langfristig auch. Aber erzähl doch vielleicht nochmal so ein bisschen, also was mich interessieren würde, du hast gesagt, du bist jetzt schon 7 Jahre bei Zipgate. Und hast mit Klink jetzt ja auch gesagt, du hast quasi einen Startup im Unternehmen gegründet. Zipgate ist ja, würde ich jetzt mal eher sagen, wahrscheinlich schon fast ein Corporate. Es ist ziemlich, ziemlich groß. Erzähl uns doch mal, wie funktioniert sowas? Also was genau hast du da mit Klink gemacht und wie kam das auch dazu?
Gerne. Also als ich damals bei Zipgate angefangen habe, war für mich der Begriff Agile Sales komplett neu. Also es gab ein paar Bücher, über die man sich irgendwie schlau machen konnte, aber letztendlich hat dir nie jemand wirklich eine gute Antwort dafür geliefert. Deshalb war es ja auch umso spannend für mich damals, dann, als ich deinen Post gesehen habe, mich mit dir zu vernetzen und ein bisschen was zum Schnacken. Zipgate selber arbeitet ja schon sehr, sehr lange mit der agilen Arbeitsweise und was für mich auch relativ neu war dieses, wie bringen wir dieses Stück Sales agil in Produktteams rein. Es war für mich komplett neu, irgendwie in einem cross-funktionalen Team zu arbeiten. Sprich, du hast auf einmal Marketing-Leute mit dabei, du arbeitest gleichzeitig auch mit Entwicklern und arbeitest gleichzeitig auch mit Designern. Es gibt auf einmal Sprintarbeit und das Ganze wird dann eher angesehen als ein großes Team, ein großes Silo, was ein großes gemeinsames Ziel hat, was ich damals halt nicht gewohnt war. Also entweder ist man Einzeltier oder dementsprechend als Seller unterwegs und hat natürlich nur die Sales-Performance im Blick und das war relativ neu für mich. Ja. Klink selber, wie gesagt, habe ich nicht gegründet, müssen wir kurz klären. Ich war nur ein Teil davon. Klink hat mir die Möglichkeiten gegeben, von Anfang an dabei zu sein, während eine Software komplett entwickelt worden ist. Das heißt, wir haben angefangen, schon eine Software zu verkaufen, die es noch gar nicht gab. Also es gab eine Vision, es gab schon die ersten Entwürfe. Das heißt, die Challenges waren einfach, wir haben Kunden angeschrieben, wir haben Leuten gepitcht. Es gab irgendwie ein paar Entwürfe, wo wir zum Beispiel mit den UX-Designern zusammensaßen und sagen, klick mal bitte dahin, wie findest du es, was würdest du anders denken, was hättest du erwartet, etc. Bis dann die erste Software so gesehen auf den Markt gab, in einem Beta-Stadium und diese Entwicklung war sehr, sehr geil, sehr, sehr spannend.
Hast du denn, weil du jetzt meintest, also das Agile Sales, was du dir damals so anguckt hast, war das Teil von Klink? Also habt ihr so die Teams bei Klink dann auch aufgesetzt damals?
Das Sales-Team definitiv. Ich war komplett alleine aufgestellt, bis ich dann die ersten Mitarbeiter so gesehen auch bei Klink dazu bekommen habe. Unterstützung zum Beispiel, indem wir den Partnerbereich ausgebaut haben oder eine studentische Aushilfskraft, die mich dabei unterstützt hat, das Ganze dann in Betrieb zu nehmen. Die Teams an sich arbeiten schon immer oder haben schon immer bei Zipgate cross-funktional gearbeitet, durch Scrum-Teams, mit der agilen Arbeitsweise und die Produktentwicklung an sich war schon immer Teil von Klink und von Zipgate.
Ja, und Also für die Leute, für die das komplett neu ist, die noch nie was von Agile Sales und Scrum gehört haben, du hast jetzt von cross-funktionalen Teams gesprochen. Mhm. Wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Also du hast jetzt gesagt, da sitzen Designer mit einem Entwickler und einem Seller mit am Tisch. Aber wie kann man jetzt, sage ich mal, die Ziele auch so alignen, dass am Ende auch alle in diesen Sprints, du hast jetzt von Sprints gesprochen, arbeiten können. Lass uns da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, viele im Vertrieb hören das zum allerersten Mal. Und ich glaube, da ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir so ein bisschen den Nebel lüften und klar machen, wie das Ganze dann auch aussieht und was das für einen Vorteil hat.
Gerne. Also es gibt dementsprechend deinen großen Businessplan oder dein Canvas, das Ziel, was du letztendlich versuchst, mit dem Unternehmen zu erreichen. Dementsprechend gibt es dann die Scrum-Teams. Ja, das heißt, die Teams bestehen meistens immer aus einem Product Owner oder Projektmanager, der das ganze große Ziel immer noch verfolgt. Dann gibt es meistens immer einen Scrum Master, also einen Moderator, der dafür sorgt, dass zum Beispiel diese Teams oder die Stimmung im Team weiterhin gut beibehalten wird und dass die Teams dementsprechend auch produktiv arbeiten. Das heißt, man achtet darauf, was läuft gut, was läuft nicht gut, um eben diese kleinen Stopper zu beseitigen oder zu eliminieren. Man arbeitet in Sprintarbeit. Sprintarbeit heißt letztendlich, man versucht eher kürzere Ziele sich zu setzen, damit, wenn man sich einen längeren Zeitstrang irgendwie anschaut und irgendwie 6 Monate lang etwas entwickelt und der Kunde sagt dann am Ende, ja Dima, ich wollte eigentlich eher was anderes sehen oder irgendwie, also den Button habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Und man denkt sich, warum habe ich diese Information nicht viel früher erfahren? Deshalb versucht man, wie gesagt, eine Story, also eine User-Story oder ein Feature so zu schneiden, dass man relativ schnell zu einem kurzen Ergebnis kommt, was man dementsprechend dann dem Kunden zum Beispiel präsentiert oder vorstellt. Und wenn der Kunde fein damit ist, dass man das Feature so gesehen nach und nach oder das Produkt nach und nach weiterentwickelt. Cross-funktionale Teams könnte ich dementsprechend so vorstellen. Es gibt meistens, wie ich schon gesagt habe, den Product Owner, es gibt den Scrum Master, es gibt die Designer im Team oder auch die Entwickler. Dazu war relativ neu, dass auch die Sales-Brille komplett mit aufgenommen worden ist.
Ja.
Ne? Auf einmal hat man sich gefragt, wie komme ich denn schneller an die Information als Leute, die täglich mit Kunden sprechen? Sei es jetzt Support-Mitarbeiter, sei es jetzt Vertriebler. Natürlich sprechen auch unsere Product-Owner mit den Kunden, aber den direkten Kundenkontakt täglich gibt es einfach nicht schneller als durch die Sales oder durch den Support.
Und ich glaube, da sehe ich nämlich tatsächlich auch immer wieder in Unternehmen diese Schnittstelle Sales versus Product oder Sales und auch selbst also im Marketing beispielsweise. Wenn jedes Team seine eigenen Ziele hat und irgendwie nur Sales auf Umsatz, Marketing irgendwie vielleicht auf Leads und Product dann irgendwie auf neue Features, die released werden, verzielt sind, dann kann das einfach nicht nur Reibungen geben, sondern genau wie du sagst, hat auch einfach dazu führen, dass einfach das Produkt auch falsch entwickelt wird oder in die falsche Richtung entwickelt wird.
Ja.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr quasi mit den Kunden gesprochen und wart dann in diesen Sprints mit dem Product-Team und Co., saßt ihr quasi in Meetings, habt das Feedback wieder eingegeben, sodass das Produkt relativ schnell dann auch in die richtige Richtung entwickelt wurde.
Korrekt, also es ist immer so ein Push-and-Pull-Prinzip, man darf nicht einfach nur rumsitzen und warten, bis irgendwie der Product-Owner zu einem hinkommt und sagt, ja, Dima, sprich mal mit dem Kunden, sondern man hat sich aktiv in den Tagesablauf mit eingeklinkt, hat gesagt, guck mal, wir haben die Möglichkeit, Kunden zu interviewen, wir können mal mit Bestandskunden sprechen oder wir haben die Möglichkeit, euch in so ein gemeinsames Interview mit reinzuholen. Das heißt, für die Entwickler war es irgendwie auch mal ein Schock, so nach dem Motto, guck mal, Thorsten, komm mal mit rein in den Call. Ja, aber Dima, ich bin doch Entwickler, keine Sorge, die Kunden, die beißen schon nicht. Und wenn selbst die Entwickler live von dem Kunden hören, was für einen Nutzen dieses Feature hat oder was für einen Benefit, dann gibt es auch dem Entwickler als Beispiel ein gutes Gefühl dafür, dass die Software, die er entwickelt, einfach einen Mehrwert hat und in die richtige Richtung geht.
Ja. Ich erinnere mich auch immer ganz gern zurück, so als ich bei Pleo auch noch als Account Executive gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel auch ganz oft unseren CPO, unseren Chief Product Officer, mit in Demos reingeholt, wenn es wirklich große Kunden waren. Und der hat früher selber im Vertrieb gearbeitet. Das heißt also, der hat wirklich so aus beiden Welten, der konnte einfach das Produkt so viel geiler auch mit Storylines verpacken und hat einfach so ein Bild gemalt, was mich damals echt inspiriert hat als Vertrieb, als ich gesagt habe, okay, so möchte ich irgendwann mal meinen Product Pitch irgendwie runterbringen beim Kunden oder halt den Mehrwert des Produkts auch erläutern. Das fand ich schon echt stark. Also das kann ich auch nur jedem mitgeben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, auch mal Leute aus dem Product Team mit dazu zu holen, macht das auf jeden Fall, weil ihr werdet erstaunt sein, wie die oft in der Lage sind, das Produkt zu verkaufen, ohne das zu wissen vielleicht auch oft.
Definitiv, das merke ich auch. Ne? Also wir sagen das intern natürlich auch, man muss hinter dem Produkt auch stehen. was man entwickelt und was man verkauft. Und diese Leidenschaft und diese Passion, das merken die Kunden. Das merkt jeder, mit dem du redest. Wenn du vollkommen dahinter stehst, ist es ein komplett anderes Gefühl oder eine komplett andere Energie, die dann von dir gegeben wird.
Lass uns doch mal zurückkommen, Dima, auf Klink, weil ich finde das ganz spannend. Also es gibt ja mit Sicherheit viele Leute da draußen, die auch so ein bisschen überlegen, hey, ich bin jetzt in einer Festanstellung, ich möchte vielleicht mir irgendwann was Eigenes machen. Mache ich es nebenbei, mache ich es komplett auf einmal, kündige ich und mache mich komplett selbstständig. Erzähl vielleicht nochmal so ein bisschen, wie war das für dich jetzt mit Klink, wenn auf einmal aus einem größeren Unternehmen ein neues, kleines Unternehmen, ein Startup entsteht, und du von Tag 1 quasi mit dabei sein konntest, wie kam es dazu, dass du auch dann da direkt mit dabei warst? Hast du dich da proaktiv drum bemüht? Wie kommt sowas zustande? Also das finde ich ehrlich nochmal spannend zu erfahren, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass du diese Chance hattest.
Klink gab es tatsächlich schon ja ein paar Jahre lang. Wir haben oder die Kollegen haben mit Klink versucht, ja, diese komplexen Telefonanlagen so gesehen in so einer simpleren Version rauszubringen. Und am Tag X, also hat man natürlich über so den Break-Even gesprochen, wann wären wir dann irgendwie rentabel, wann macht es Sinn, irgendwie weiterzumachen oder weiterzuentwickeln, gab es eine neue Idee von einem Product Lead bei uns. Und als ich von dieser Idee gehört habe, habe ich natürlich intern irgendwie Rücksprache gehalten und habe gesagt, ist es denn möglich, von Anfang an irgendwie mit in diesem Team dabei zu sein? Ich habe gehört, die suchen natürlich nach einer Vertriebskraft oder irgendwie nach einem Seller, der dementsprechend auch das Produkt unterstützt. Von Anfang an irgendwie A, das Pricing irgendwie durchzubekommen, B, irgendwie mit den Kunden zu sprechen, C, natürlich auch weiterhin zu entwickeln. Und ja, es waren so 2, 3 Monate Diskussion, so nach dem Motto, guck mal, Dima, das, was SIGGRID läuft, eigentlich auch schon sehr gut. Das Tagesgeschäft darfst du halt natürlich nicht vernachlässigen. Wir können es ja mal probieren. Das heißt, erstmal waren es irgendwie nur 1, 2 Tage, wie ich dann zusätzlich dabei war. Natürlich hat mich interessiert, warum entwickelt ihr das Ganze an? Welche Zielgruppe ist das Ganze gerichtet? Warum ausgerechnet jetzt, etc.? Und die Idee hat mich sehr gecatcht. Ich hatte sehr, sehr Bock drauf. Die Leute, die generell beim Unternehmen bei SIGGRID arbeiten, sind natürlich sehr, sehr affin. Die haben richtig Bock, irgendwie neu zu shippen, etc. Und was mich natürlich zusätzlich gekickt hat, war irgendwie dieses Design-Alignment. Ja, das heißt, wir versuchen, also ich sag mal nicht Apple, ne, Apple wäre jetzt natürlich übertrieben, aber die versuchen sehr, sehr viel Wert auf Design zu legen. Und die Designer etc., mit denen ich da geschnackt habe, haben mich so gesehen auch überzeugt, ein Teil von Kling zu werden. Die ersten Wochen waren natürlich mühselig, weil man halt nur nicht wusste, so, ja, wie wird das Ganze ablaufen, was ist die Strategie dahinter. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Macht euch Gedanken nicht um Tag heute oder was in 2 Monaten passiert, sondern wo wollen wir vielleicht auch in 1, 2 Jahren stehen? Was wollen wir erreichen? Das heißt, wir haben uns nicht vorgenommen, irgendwie bei Kling irgendwie eine Software auf den Markt zu liefern, sondern wir haben gesagt, wir wollen mit dieser Software irgendwie so, so viele Kunden haben, wir wollen diese Probleme lösen, wir wollen uns auf diesem Markt positionieren. Und sobald diese Strategie feststand, hat das Ganze angefangen, Spaß zu machen.
Was waren so deine Key Learnings? Also, weil du hast ja mit Sicherheit auch rückblickend einiges mitgemacht dort. Also vielleicht die erste Frage, was würdest du es nochmal genauso machen oder würdest du was anderes machen? Und zweite Frage dann darauf basierend, ist dann so ein bisschen, gab es irgendwas, was du anders machen würdest?
Okay, gute Frage. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Der Spirit allein, der da entstanden ist, das ist wirklich wie ein Startup, ne? Du musst dir vorstellen, 50 Leute, die sowieso schon bei SIGGRID arbeiten, machen gerade das große Ganze. Man will es jedem beweisen. Man will diese Vision irgendwie nach vorne peitschen und treiben. Und die Entscheidungswege sind relativ kurz. Das heißt, es gab irgendwie kurze Meetings oder es gab zum Beispiel die Möglichkeit, wir haben uns vor Ort 2 Wochen getroffen mit bestimmten Produktteams und wir haben gesagt, pass auf, wir würfeln die jetzt komplett neu. Das heißt, die Entwickler, die sonst mit anderen Entwicklern nicht zusammengearbeitet haben oder mit den Designern, wurden neu gemischt. Es wurden irgendwie neue Ideen auf den Tisch gelegt und sagen, komm, wir bauen die jetzt. Einfach in 2 Wochen komplett motivierte Leute, die Vollgas geben. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Man hat sich natürlich um vieles keine Gedanken gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wir haben so eine Closed Beta rausgepackt. Und wir haben den Download-Link irgendwie veröffentlicht. Wir haben uns gar nicht Gedanken gemacht, pass auf, was passiert, wenn irgendwie der Download-Link irgendwie geleakt wird. Oder, ne? Da waren auf einmal in dem Newsletter bei uns 2 bekannte Blogger dabei, die einfach einen Artikel über uns geschrieben haben und wir so, oh mein Gott, wir wollten irgendwie nur 300, 400 Leute auf der Plattform haben. Auf einmal sind es Tausende. Ne? Und die Software ist nicht fit. Also die ist nicht reif, irgendwie so einen Kundenstamm irgendwie zu schieben. Also es sind sehr, sehr coole Sachen, die dabei mit passiert sind. Und was wir natürlich auch sehr gelernt haben, ist, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Also bei uns hat es auch gebracht, irgendwie dieses Altes neu wirken zu lassen. So als Beispiel habe ich für dich heute mitgenommen oder auch für die Zuhörer. Es gibt beim klassischen Software so ein Nummernfeld. Ja, das heißt, unsere Kunden waren gewohnt, irgendwie Nummern einzutippen, bis da so ein Call eingewählt wird. Wir haben dieses Nummernfeld komplett eliminiert und es gab einfach nur noch eine Zeile, wo du die Nummer eintippen musstest. Die ersten 17 Tickets oder so, die reingelaufen sind, wie Dima, wo ist das Nummernfeld? Wie kann ich überhaupt mit eurer Software telefonieren? So nach dem Motto, guck mal oben, da gibt es eine Zeile, kannst du eintippen. Ja, aber, ne? Und dann so, es ist alles so ein bisschen Gewohnheit gewesen, bis ihr dann angefangen damit zu arbeiten. Ah, okay, cool, ich vermisse das Nummernfeld nicht. Aber so dieses einfach mal alte Sachen neu denken, hat sehr, sehr gut geholfen.
Hat sich denn, weil du hast ja gesagt, du hast ja eigentlich dann auch noch fast Vollzeit in der Rolle bei Zipgate weitergearbeitet wahrscheinlich. Also hast ja so ein bisschen so eine Hybridrolle dann auch zeitlang gehabt. Wie haben sich denn die Jobs voneinander unterschieden? Also wie hast du quasi das auch wahrgenommen so für dich?
Irgendwann ging es einfach nicht anders. Also sprich, wenn ich das nebenbei machen würde, also ich mache nebenbei tatsächlich auch noch zwei Projekte. Wir haben mal so ein CRM für Personal Trainer gebaut und momentan arbeiten wir an so einer Vergleichsplattform für MPU-Berater. Das geht noch nebenbei. Sobald aber ein Market Fit oder Go-to-Market Fit irgendwie funktioniert oder sobald du siehst, dass man das ganze Produkt auch hochskalieren kann, kannst du es nicht nebenbei machen. Das heißt, auch intern bei Zipgate haben wir mich dann komplett Vollzeit in dieses Produkt mit reingesteckt, weil da sehr, sehr viel Arbeit mitsteckt. Ja, das heißt, nebenbei, wenn es dein eigenes Business ist, kannst du es natürlich machen, ne, weil du natürlich auch die Zeit dann hast, nach der Arbeit oder in den Pausen oder vor der Arbeit irgendwie großen Elan damit reinzuwerfen. Bei Zipgate ging es irgendwann nicht mehr. Das heißt, wir mussten auch intern Entscheidungen treffen. Es war ein Riesenexperiment, was sie gesagt haben. Pass auf, wir packen dich jetzt irgendwie ein, zwei Monate hieß es erstmal, dann war es irgendwie ein halbes Jahr, dann ein Jahr und irgendwann hat es Klink schon so viel Spaß gemacht, wo wir schon angefangen haben, mit Klink auch Geld zu verdienen. Das ging gar nicht mehr anders.
Ich finde das spannend, weil ich erinnere mich gerade auch an meine Zeit damals, mich irgendwann mal für Salesforce sehr interessiert und habe dann auch mit meinem Manager damals vereinbart, dass ich nebenbei quasi so ein bisschen als Salesforce-Administrator aktiv werden kann, weil ich gesagt habe, okay, ich fuchs mich da irgendwie rein, habe dann angefangen, irgendwie neue Felder anzulegen, andere abzuschaffen, mehr Automation irgendwie ins CRM zu bringen, wo du normalerweise ja heute ein RevOps-Team für hast. Das hatten wir damals nicht, ja. Und das ging vor allen Dingen auch so weit, dass ich dann auch über andere Märkte hinweg mich mit anderen zusammengesetzt habe und wir wirklich überlegt haben, wie können wir das über die Märkte hinweg irgendwie vereinheitlichen, dass auch das Reporting passt. Was ich so damals gelernt habe, also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe da natürlich auch versucht, irgendwie mit meinem Manager drüber zu sprechen, wie kann ich meine Zeit bestens allokieren und ja, wie wird das jetzt auch gerade im Vertrieb, wenn du halt auf Umsatz getrackt wirst, berücksichtigt werden? Und ich hab leider sehr, sehr schlechte Erfahrungen damals machen müssen, weil das am Ende halt sehr negativen Impact auf meine Zielerreichung hatte, weil ich einfach viel Zeit dann natürlich auch mit dem Salesforce-Projekt verbracht habe, was alle anderen Seller gut fanden, weil es besser geworden ist, ich aber keinen Umsatz mehr reingebracht habe und am Ende natürlich wesentlich weniger Commission einfach verdient habe oder weniger Gehalt hatte am Ende des Jahres. Das heißt also, da muss ich auch sagen, es macht total Sinn, auch sich, genau wie du gesagt hast, langfristig auch mal Gedanken zu machen so und einen klaren Plan auszuarbeiten, auch mit dem Teamlead oder Manager zu sagen, okay, wenn ich diese Zeit investiere, was bedeutet das dann auch für mich und meinen Gehalt und etc., wo will ich mich vielleicht einentwickeln? Auf der anderen Seite natürlich auch klar im Kopf zu haben, dass das auch eine Chance sein kann. Also vielleicht auch kurzzeitig auf Gehalt zu verzichten und dann auf der anderen Seite halt dafür einfach so sein, neuen Traumjob vielleicht auch aus dem Vertrieb heraus sich entwickeln zu
Definitiv.
lassen, auch das Möglichkeiten bietet, ja.
Ich habe oft damals auch das Feedback bekommen, Dima, mach bitte nicht 17 Sachen gleichzeitig. Fokussiere dich lieber auf zwei, drei Sachen, mach sie lieber richtig. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich einfach Lust hatte zu experimentieren. Sei es jetzt irgendwelche neuen Tools an den Start zu bringen, irgendwie die meine Effizienz gesteigert haben mit irgendwelchen Loom-Experimenten. Dann hatten wir auf einmal Lust, irgendwie so eine Slack-Community zu gründen. Das heißt, wir haben gesagt, ey, wenn wir die Kunden irgendwie zu uns schneller onboarden wollen, laden wir die Kunden schon über Slack an. Im großen Segment gerade ein bisschen schwieriger, weil die Kunden eher auf Microsoft Teams etc. gehen. Aber irgendwann habe ich ja das Feedback gemacht, Dima, wer macht es denn am Ende, wenn du aufhörst oder wenn du keine Zeit mehr hast? Diese Gedanken habe ich mir früher nicht gemacht. Jetzt habe ich daraus gelernt, lieber statt 17 Sachen gleichzeitig, auch wenn sie cool sind und auch wenn sie auf den ersten Moment irgendwie nach sehr, sehr viel Impact und Mehrwert machen, lieber drei Sachen oder zwei Sachen oder vielleicht auch nur eine, aber dafür professioneller, dafür seriöser und mit vollem Elan. Lieber dort die extra Meile gehen.
Hast du denn mal drüber nachgedacht, so nebenbei irgendwie was eigens auf die Beine zu stellen? Oder hast du es vielleicht sogar schon gemacht?
Definitiv. Also wie ich schon kurz angedeutet habe, wir arbeiten gerade an so einem Vergleichsportal für MPU-Berater. Wir haben einen riesen Markt entdeckt. Also sind irgendwie jährlich 100.000 Menschen, die ihren Führerschein verlieren aus diversen Gründen, sei es jetzt irgendwie ein Drogendelikt, Alkoholdelikt etc. Und das Plattform-Game, also diese kleine Nische, wird gerade total vernachlässigt. Das macht sehr, sehr viel Spaß gerade. Auch dort habe ich ein crossfunktionales Team. Das ist ein Designer mit dabei, ein Entwickler. Der Spirit bei allen ist natürlich immer noch da. Da arbeitet man auch irgendwie spät abends, weil man weiß, das Ziel ist dort. Man hat richtig Bock drauf und es kann was Großes werden.
Finde ich cool, weil ich habe auch tatsächlich mal früher schon überlegt, auch mit Freunden irgendwie was Eigenes auf die Beine zu stellen und war damals leider nicht so clever und habe mir die richtigen Leute rausgesucht, sondern das war dann nachher auch ein Vertriebler, ein Koch und ein Versicherungskaufmann, die versucht haben, irgendwelche Make-up-Schwämmchen zu verkaufen auf Amazon und ist natürlich komplett in die Hose gegangen. Davon habe ich heute noch 800 im Keller liegen, also falls irgendjemand braucht, meldet euch gerne. aber das war trotzdem gutes Learning, weil wir haben in den 3 Monaten wirklich einfach uns sehr, sehr viel über YouTube selber reingezogen, haben versucht, das irgendwie aufzubauen, haben natürlich auch ein bisschen Geld verbraten. Es kommt auch damit einher, aber es war trotzdem, was ich in der Zeit gelernt habe, einfach auch, war unfassbar wertvoll. Und ich glaube, das hätte mir auch keinen Studiengang der Welt vermitteln können. Und deswegen würde ich gerne den Fehler auch immer nochmal machen. Also das auch, glaube so für die Leute, die überlegen, sich nebenbei selbstständig zu machen, fangt einfach an, ja. Also fangt an, macht. Und ich glaube, da gibt's nichts, was man falsch machen kann. Also beziehungsweise kann man nur aus den Fehlern dann auch lernen am Ende.
Definitiv. Also genau das war auch mein Spirit, meine Eigenschaft und die wir da mitgenommen haben und gesagt haben, guck mal, diesen Vertrieb, den wir sowieso als ich, also zum Beispiel täglich mache, der bringt mir auch in jeder anderen Business-Sparte was. Ja, auch dort muss ich aber mal callen, muss ich irgendwie Partner anrufen und irgendwie Produktpitch erstellen oder auch dort, wenn wir so eine Produktdemonstration machen etc., irgendwie auf den Punkt zu kommen und nicht einfach irgendwelche Features vorzustellen. Und da haben wir halt auch überlegt, wie groß staffen wir das Team, wen brauchen wir eigentlich dafür? Natürlich versuchst du am Anfang, ja, so viel wie möglich zu sparen, aber dann denkst du dir so, lieber fängst du sofort das Business an mit den richtigen Talenten. Also Beispiel irgendwie Marketing hätten wir uns auch überlegen können, ja komm, Marketing können wir auch selber machen, Quatsch. Stell lieber die Talente ein, teile lieber den großen Kuchen irgendwie durch eine Person mehr auf, hast aber dafür die richtigen Experten mit drin und dann könnt ihr zusammen gedeihen, könnt ihr wachsen und dann dementsprechend nach und nach skalieren.
Was sind denn so deine Top-Tipps für Leute, die sich irgendwie nebenberuflich selbstständig machen wollen? Was sind so die Learnings, die du vielleicht jetzt auch aus dem Business schon mitgenommen hast?
Fangt an. Also wartet nicht. Wir hatten auch oft Ideen und wie gesagt, ach, gibt es schon. Oder, na, wie wär's denn mit dieser Idee? Ach, gibt es auch schon. Ja, es lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, ne? Und das einzige gute Argument, was dann immer gezogen hat, war so nach dem Motto, wie viele CRM-Hersteller gibt es schon weltweit? Dutzende. Warum haben die damals nicht aufgehört? Es gab ja schon immer irgendwann das erste CRM. Die haben trotzdem weitergemacht. Ja. Jeder hat seine Vision, der Kuchen ist groß, die Ideen sind einfach da. Deshalb muss man das Rad nicht nur erfinden, man muss es vielleicht nur besser machen. Man muss die Zielgruppe besser ansprechen, man muss denen den Mehrwert besser erklären etc. Und macht euch am Anfang gar keine Gedanken über Steuern, macht euch keine Gedanken über, ja, wie kann ich denn irgendwie skalieren? Fangt einfach an. Arbeitet vielleicht lieber mit 5, 6 Kunden intensiver zusammen, statt irgendwie sofort irgendwie 1.000, 2.000 Kunden zu erreichen. Durch diese 5 oder 7 Kunden, die du am Anfang hast, wirst du mehr lernen, als immer eine größere Sparte oder sowas anzusprechen.
Ja. Ich habe tatsächlich auch bei mir im Netzwerk eine ehemalige Kollegin, die sich auch irgendwann selbstständig gemacht hat, die auch ein Softwareunternehmen gegründet hat. Und genau wie du sagst, ich glaube, so das Key-Learning, was ich von ihr auch mitbekommen habe, war, dass sie halt sehr, sehr viel Anfang einfach Kundeninterviews geführt hat. Ne? Genau wie du gesagt hast, also gar nicht erst zu sagen, wir entwickeln erst und dann gehen wir damit raus, sondern versuchen wirklich von Tag 1 die Leute abzuholen, zu sagen, das ist unser Plan, das ist unsere Vision. Wir fangen gerade an. Wir nehmen vielleicht auch gerade jetzt noch kein Geld dafür, aber wenn das Produkt fertig ist, ne, also auch so ein Letter of Intent vielleicht noch aufzusetzen, wenn das Produkt fertig ist, dann werdet ihr zahlende Kunden und so lange kriegt ihr das Produkt quasi for free und könnt es mitentwickeln. Ist, glaube ich, auch gerade für viele, viele Unternehmen spannend, weil sie vielleicht selber nicht die Ressourcen haben und dann halt die Möglichkeit bekommen, einfach mit dem jungfrischen Wind, sage ich mal, der kommt, dann sowas gemeinsam aufzusetzen.
Voll. Also, was uns auch geholfen hat, es gab zum Beispiel auch keine Software oder kein Produkt, was da war, aber die Designer können dir sehr, sehr schnell zum Beispiel so einen Klickdummy erstellen.
Ja.
Also, das heißt irgendwie eine Figma-Datei etc., sodass man irgendwie was sehen kann. Der Mensch liebt diese Vorstellungskraft, man mag immer diese Vision, das nutzen wir übrigens heute manchmal auch im Sales. Das heißt, selbst wenn manchmal Funktionen noch fehlen oder was ausgebaut werden muss, selbst wenn du so einen kleinen Screenshot einblendest und siehst, guck mal, da könnte sich das Ganze weiterentwickeln. Ne, die Designer sind natürlich dann immer nicht so happy und sagen dann, Dima, guck mal, es wird am Ende so nicht aussehen, ich so beruhig dich. Also wir streben keine Perfektion an. Es ist nur ein kleiner Sneak Peek, es ist eine kleine Vision, die Kunden lieben es. Kleiner MMP, kleiner Klickdummy etc. reicht dir schon. Naja, und wie du schon gesagt hast, ein paar Leute, die da Feedback drauf geben. Ich war selbst überrascht, es gibt sehr, sehr viele Leute, die Bock haben von Tag 1 nicht nur beim Produkt dabei zu sein, sondern auch bei der Produktentwicklung dabei zu sein.
Ja.
Und einfach mal zu sehen, guck mal, also die haben dann eher so das Gefühl, das Produkt wird mit mir zusammen entwickelt und nicht für mich.
Absolut. Ich kann euch nur so bestätigen. Jetzt sind wir, Dima, schon wieder fast eine halbe Stunde dabei hier im Podcast und ich habe immer zum Ende hin immer noch ganz gerne nochmal so den Schwung zurück zu dir als Person und was dich so in deiner Karriere eigentlich am meisten beeinflusst hat und würde da ganz gerne einfach mit dir nochmal drüber sprechen, was so deine persönlichen Tipps sind auch für Vertriebler, Vertrieblerinnen da draußen. Was kannst du empfehlen, ob es Bücher sind, ob es Frameworks sind, was sollten Leute sich angucken, worauf sollten sie ihren Fokus legen, gerade wenn du vielleicht auch so an die aktuelle Zeit denkst, was vielleicht vor ein paar Jahren noch anders war.
Ich habe mir natürlich deine Podcasts angehört, ne, waren natürlich bestens vorbereitet, machen übrigens sehr, sehr viel Spaß. Da sind sehr, sehr talentierte Leute dabei und ich freue mich auch auf die Art des Circus. Zum Beispiel der Ben war ja der letzte Podcast, den ich mir angehört habe, ne, auch mit einem coolen Werdegang. Deshalb Bücher, Podcasts spare ich mir, Podcast natürlich deiner, die Werbung gehört dir. Was ich immer empfehlen kann, ist, geht die Extrameile. Ne? Versucht euch von der Konkurrenz, versucht euch von den Mitbewerbern hervorzuheben. Wie ich es schon am Anfang gesagt habe, mittlerweile merken wir da, also SaaS-Lösungen zu verkaufen, wird immer schwieriger. Bereite einen zusätzlichen Pitch vor, bereite ein zusätzliches Video vor. Mach dir Gedanken, wenn du vielleicht noch besser abholen kannst, sei es der Champion. Wir haben mal Deals verloren, weil wir zum Beispiel vergessen haben, mit der Kollegin aus der Zentrale zu sprechen. Und wir so alle Champions abgehakt, irgendwie alle Entscheider mit dem Boot. Aber die Kollegin, die die Software letztendlich am Ende nutzt, die es täglich schon seit 30 Jahren im Einsatz hat, die habe ich vergessen abzuholen. Deal verloren. Zweiter Tipp, den ich mitgeben kann, baut euch eure eigene Taskforce. Baut euch eure Fußballmannschaft, nennen wir das bei uns. Fußballmannschaft heißt bei uns, wir haben Product Owner an Bord. Wir arbeiten sehr intensiv mit dem Marketing-Team zusammen. Wenn ein Kunde bei uns kommt und seine Keypoints oder seine größten Challenges nennt, versuchen wir, eine riesen Fußballmannschaft für den Kunden mit aufzustellen. Du hast keine Ahnung, als Beispiel, wir haben einen Kollegen, der ist sehr, sehr begabt für die Integration von Microsoft Teams. Wenn wir sofort merken, da ist ein riesen Mehrwert dahinter, dann lassen wir die auf Augenhöhe sprechen. Entwickler zu Entwickler, Marketing zu Marketing, Sales zu Sales. Wenn der Geschäftsführer dabei ist, dann frag doch mal deinen Geschäftsführer, ob er kurz Zeit hat, irgendwie eine Minute vorbeizukommen, die Hand zu schütteln. Das sind so Kleinigkeiten, dieser Extrameile bringt sehr, sehr viel. Und natürlich, sprech immer wieder mit deinen Kunden oder mit deinen besten Kunden. Sei es jetzt Referenz-Stories, Case-Studies etc., einfach so simple, direkte Fragen. Warum lieben Sie dein Produkt? Warum haben Sie sich für dich entschieden? Warum sind Sie immer noch Kunde? Die Zeit ändert sich, der Vertrieb ändert sich, die Anforderungen ändern sich. Aber diese neuen Sachen irgendwie parat zu haben und den Kunden einfach mal eine Antwort zu geben, sehr, sehr großer Input.
Ja, finde ich mega, mega gute Tipps, die du da gegeben hast. Und vor allem auch der letzte Punkt ist, glaube ich, hinsichtlich Referrals ein extrem wichtiger. Auch einfach mal ab und zu bei Bestandskunden einzuchecken. Hey, wie läuft's? Was könnten wir besser machen? Und ja, gibt's vielleicht irgendjemanden, dem das ganze Tool noch empfehlen könntest oder dem es gefallen könnte? Extrem, extrem stark. Und danke nochmal auch für den Shoutout hier. Wir freuen uns natürlich immer von über Fans. Und dann freue ich mich, Dima. Wir sehen uns am 19.04. in Berlin. Freue ich mich sehr drauf. Und dann wünsche ich dir erstmal alles Gute soweit und wir bleiben im Kontakt.
So machen wir das nochmal. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
Bis dann.
Bis dann.